Hallo, hier spricht Hajo Danke. Schön, dass du jetzt da bist. Hier gibt es Geschichten, Hörgeschichten. Das Ganze ist ein Experiment direkt aus dem Pott, dem Ruhrpott. Hier gibt's das Leben, mal rasselnd düster und mal zum Lachen, aber immer direkt von mir. Hajo Danke. Ohren auf, es geht los. Wenn du heute durch Gelsenkirchen-Bismarck läufst und an der Bleckkirche vorbeikommst, dann denkst du an vieles, aber sicher nicht an wilde Pferdeherden. Aber Hannes, mein Urgroßvater, wusste es besser. Er saß oft am Kanal, schaute auf das dunkle Wasser und erzählte von einer Zeit, als die Emscher noch kein betonierter Abwasserkanal war, sondern ein träger, schlammiger Riese, der das Land in ein meilenweites Bruch verwandelte. Das Emscherbruch, Hajo, das war Gelsenkirchens eigener Urwald, Sumpf, Gestrüpp und eine Stille, die nur vom Gewieher der Wildpferde unterbrochen wurde. Diese stolzen Tiere gehörten niemandem und jedem. Wer sie fangen konnte, dem gehörte der Ruhm. In jener Zeit gab es einen Mann, von dem man heute noch flüstert, Bernhard Großfeld. Er war der letzte und gewaltigste Pferdestricker des Reviers, Hannes erzählte. Großfeld sei so stark gewesen, dass er einen Amboss mit einer Hand heben konnte. Eines Tages zog Großfeld wieder los, um sich einen neuen Gaul zu sichern. Er kletterte hoch in die Krone einer mächtigen Eiche, versteckte sich im dichten Laub und legte seinen Lasso bereit. Doch die Gier oder die Hitze im Bruch müssen ihm die Sinne vernebelt haben. Anstatt den Lasso am Ast zu sichern, band er sich das Ende des Seils in einem Moment geistiger Umnachtung fest um den eigenen Leib. Er wartete, bis sein Rudelrappen lautlos wie Geister aus dem Nebel auftauchte. An der Spitze schritt ein Prachtkerl von einem Leithengst. Großfeld spannte die Muskeln, der Lasso sauste durch die Luft und Treffer. Doch was dann geschah, ging in die Geschichte ein. Der Hengst, wild vor Angst und Trotz, bäumte sich nicht auf, sondern raste los wie ein Blitzschlag. Großfeld wurde aus der Eichenkrone gerissen wie eine reife Birne. Ein Wahnsinnsritt begann. Der Rapper schleifte den Pferdestricker quer durch das Unterholz, durch Dornensträucher und knietiefen Morast. Hannes sagte immer, Großfeld hätte das Seil lösen können, aber der Stolz eines Gelsenkirchener ist härter als Stahl, koste es, was es wolle, dachte er sich und hielt fest. Er krallte sich in alles, was er fassen konnte. Junge Erlen und dicke Sträucher wurden mitsamt der Wurzel aus dem Boden gerissen, während er hinter dem rasenden Tier herflog. Erst nach Stunden, als der Reppe vor Erschöpfung fast zusammenbrach, schwang Großfeld seinen Arm um einen massiven Baumstamm. Das Tier stand zitternd und in Schaum gehüllt. Großfeld sah aus wie durch den Fleischwolf gedreht. Die Kleider zerfetzt, der Körper blutig geschunden, aber er klopfte dem Hengst lachend auf den Hals.
Nun habe ich dich!
Er ritt das Tier als Sieger heim, direkt zum Pferdemarkt nach Crench. Und genau aus diesem Markt, Hajo, aus diesem wilden Handel mit den Pferden des Bruchs, ist die Crencher Kirmes entstanden. Wenn du heute dort Karussell fährst, dann denk an Großfeld, der sich lieber häuten ließ, als das Seil loszulassen. Das ist Gelsenkirchener Substanz. Hannes saß am Küchentisch und rieb sich die müden Knochen. »Hajo«, sagte er ernst, »Arbeit ist im Revier heilig, aber wer sich mit dem Teufel verbündet, um der Beste zu sein, der bezahlt am Ende mit mehr als nur Schweiß.« Er erzählte mir vom alten Haus Bickern. Dort lebte einst der Schwatte Pitter, ein Kerl, bei dessen Anblick die Hunde aufhörten zu bellen und die Kinder ins Haus rannten. Man sagte, Pitter habe seinen Namen mit Blut unter einen Pakt gesetzt. Er war der unbesiegte Vormäher, ein Mann, der die Sense schwang, als wäre sie eine Verlängerung seines eigenen schwarzen Herzens. Wer mit dem Schwatten Pitta auf das Feld zog, der trat zu einem Wettlauf mit dem Sensenmann persönlich an. Man erzählte sich, wer ihm nicht ein funkelnagelneues Hemd schenkte, um seine Gunst zu erkaufen, der würde im Wettstreit zu Tode gemäht. Doch eines Sommers tauchte ein junger Kerl auf kräftig, gewandt und mit einem Stolz, der keine Hemden verschenkte. Er wollte es wissen. Die Hitze stand über den Feldern von Bickern wie eine Wand, als der Wettkampf begann. Sense gegen Sense, Mann gegen Teufelspakt. Und das Unmögliche geschah. Der Jüngling trieb Pitta vor sich her, Halm um Halm, Meter um Meter. Der Schwatte Pitta spürte zum ersten Mal den Atem eines Besseren im Nacken. Seine Wut kochte über, Schaum trat ihm vor den Mund und seine Augen verdrehten sich vor Zorn. Als der Jüngling den letzten Schlag tat und als Sieger feststand, rannte Pitta wie von Sinnen zu einer nahen Quelle. Er warf sich auf den Boden, gierig nach Kühlung, gierig darauf, seinen inneren Brand zu löschen. Hannes senkte die Stimme, als er beschrieb, was die anderen mehr sahen. Als sie an die Quelle kamen, Pitta lag dort ausgestreckt im Gras, das Gesicht direkt am Wasser. Aber aus seinem Mund floss kein Wasser zurück. Es floss pures, dickes Blut. Die gesamte Quelle, die eben noch kristallklar war, färbte sich in einem tiefen, schrecklichen Rot. Der schwarze Pitta war tot, erstickt an seinem eigenen Hass und dem Blut seines gebrochenen Paktes. Sein Gesicht lag in einer Lache, die so schwarz war wie seine Seele. Man begrub ihn eilig, aber die Legende vom blutigen Quell von Bickern blieb. Hannes sagte immer, dass man an heißen Tagen in Bulmke Hüllen heute noch den metallischen Geruch von Blut in der Luft spüren kann, wenn man zu nah an die alten Fundamente von Haus Bickern kommt. Die Arbeit ehrt den Mann. Hajo, aber der Hochmut bricht ihm das Genick. Hannes strich sich durch den Bart und sah mich fest an. Mitleid, Hajo, ist eine Gabe, die nicht jeder Herr im Revier besaß. Und wer es nicht im Herzen hat, der bekommt es vom Schicksal eingebläut. Er führte mich im Geist zur Burg Dahl im Kirchspiel Buhr, ein finsterer Kasten, der drohend über das Land schaute. Dort hauste der Ritter von Dahl, ein Kerl mit einem Bart so schwarz wie die Nacht und einer Faust, die nur den Griff seines Schwertes kannte. Eines Tages ritt dieser Wilde wieder aus seinem Tor, seine blutrünstigen Doggen vorneweg. Die Vögel eines armen Kötters flogen erschreckt auf, doch die Hunde waren schneller. Zwei Hennen lagen tot im Dreck, als der Bauer verzweifelt zum Beil griff, um sein Eigentum zu schützen, hielt der Ritter auf seinem schnaubenden Ross direkt vor ihm. Der arme Kötter sank auf die Knie, flehte um sein Leben, um Christi willen. Doch der Ritter von Dahl kannte kein Erbarmen, ein Hieb, ein grauenhaftes Splittern und das Haupt des Bauern war zerschmettert. Das grüne Gras von Erle färbte sich rot. Der Ritter ritt davon, als hätte er nur eine Fliege zerklatscht. Doch das Schicksal schläft nicht in Gelsenkirchen. 4 Tage später, als die Totenglocke für den Bauern läutete, ritt der Ritter zur Jagd. Mitten im dichten Gehege bäumte sich sein Pferd. Plötzlich auf im Schatten des Weges stand eine bleiche Gestalt. Der erschlagene Kötter mit blutigem Latz und starren Augen. Den Ritter packte das nackte Entsetzen. Seine Zähne klapperten wie Kastagnetten. Er jagte davon. Doch ein Bienenschwarm hüllte ihn und sein Ross ein, wie eine lebendige Wolke aus Schmerz. Das Pferd raste in blinder Panik durch Dornen und Buschwerk. Am Abend fand man den Ritter. Aber nicht im Sattel. Er hing leblos an einem Eschenbaum, seine Haare so fest in der Astgabel verheddert, als hätte der Baum selbst ihn gepackt und gewürgt. Hannes erzählte, dass seit dieser Nacht das Haus Dahl verflucht war. Ein Unglück nach dem anderen traf die Familie, bis die letzte Burgfrau als Bettlerin durch das Land ziehen musste. Es gibt sogar eine andere Geschichte, nach der der Ritter Dankwart von Dahl an genau diesem Tag jedes Jahr einen Sohn verlor, bis er schließlich selbst von einem Blitz getroffen in einem Baum hängen blieb. Die Stelle nennt man heute noch im Hangen. Hannes mahnte immer: Wer das Blut der Kleinen vergießt, den holt der Wald von Gelsenkirchen am Ende selbst. Die Natur vergisst keinen Tritt und keinen Schlag. Wenn du im Dunkeln durch Risse fährst, dann achte mal auf das Rauschen in den Bäumen, Hannes. Erzählte mir oft von der Bauerschaft zu Risse, südöstlich von Bühr dort, wo die Schwanenwiese liegt, gab es früher Dinge, die man heute nur noch in Albträumen sieht. In der Walpurgisnacht, so flüsterte man sich auf den Höfen beim Herdfeuer zu, trafen sich die Hexen unter einem gewaltigen Baum. Es war kein festliches Tanzen. Hajo! Es war ein Springen und Stampfen. Ein Geschrei, das den Toten den Schlaf raubte. Und mittendrin stand er, der Teufel höchstpersönlich. Er hielt eine Geige aus schwarzem Holz und stieß mit dem Taktstock dazu, als wollte er den Herzschlag der Erde selbst kommandieren. Ein Knecht vom Hof Lindgen, ein sturer Kerl, der nicht an den Kokolores glaubte, wollte es wissen. Er ignorierte alle Warnungen und schlich sich in der Mainacht zur Wiese, in der Galvi. Hannes beschrieb, wie der Knecht auf eine dicke Astgabel kletterte, die Taschen vollgestopft mit grobem Salz, ein Rat einer klugen Magd, denn Salz brennt in den Augen des Bösen wie flüssiges Feuer. Die Kälte kroch dem Knecht in die Knochen, während er im Geäst hockte und wartete Punkt Mitternacht, als die Glocken von Urbanus in Bühr, von Westerholt und Herten wie ein fernes Donnern herüberhallten, ging der Wahnsinn los. Die Hexen kamen auf ihren Besen angeflogen, lehnten ihr Fluggerät direkt an den Stamm, auf dem der Knecht zitterte, und begannen ihren wilden Reigen. Der Teufel geigte auf und der Rhythmus war so gewaltig, dass der Baum bebte. Der Knecht versuchte, den Atem anzuhalten, doch der kühle Wind kitzelte ihn in der Nase. Er kämpfte dagegen an, biss sich die Zähne zusammen. Aber dann passierte es. Ein donnerndes Hatschi zerriss die unheilige Musik. Plötzlich war es totenstill. Die Hexen erstarrten. Hunderte Augenpaare starrten nach oben in die Krone. Der Teufel selbst legte die Geige ab und fixierte den Mann im Baum. Ein Kreischen brach los, das den Verstand zersplitterte. Die Hexen begannen, den Stamm hochzuklettern, ihre Krallen kratzten über die Rinde. Der Knecht griff verzweifelt in seine Taschen und schleuderte das Salz kistenweise nach unten. Geheul und Zischen antwortete ihm, als das Salz seine Wirkung tat. Aber sie waren zu viele. Doch genau in dem Moment, als die erste Hexe seine Stiefel packte, schlug die Kirchturmuhr von Sturbanus eins. Mit einem Schlag war der Spuk vorbei. Kein Teufel, keine Hexen, nur noch der Wind in der Galvi. Hannes sagte immer, der Knecht sei als alter Mann gestorben, aber er habe nie wieder einen Baum in der Walpurgisnacht bestiegen. Er wusste nun, dass manche Plätze eine Tradition haben, die älter ist als die Stadt selbst. Eine heidnische Kraft, die auch das Christentum nie ganz zähmen konnte. Hannes strich sich über die Stirn, als er an Hassel dachte. Hajo, pass auf, wo du hintrittst, wenn du den alten Kirchweg nach Bühr nimmst, mahnte er. Er erzählte mir vom adeligen Gut Oberfeldingen, das früher mal Verserbein hieß. Zu diesem Gut führte der grüne Pfad, ein schmaler Weg, den die Leute seit Jahrhunderten nutzten, um zur Sturbanuskirche zu gelangen. Doch am Rande dieses Weges wohnte ein Grauen in Menschengestalt, ein alter, eisgrauer Mann mit einem Buckel, verkrüppelt und bösartig. Die Leute sagten, der weise Schöpfer habe ihn gezeichnet, damit jeder wusste, nimm dich vor diesem Kerl in Acht. Er griff Wanderer an, verfluchte die Vorbeiziehenden und behexte das Vieh. Es wurde so schlimm, dass man schließlich einen Pater holte, um dem Treiben ein Ende zu setzen. Man erzählte sich, der Bucklige habe so schwere Verbrechen begangen, dass der Gottsei bei uns persönlich in ihm wohnte. Selbst der fromme Pater konnte den Teufel nicht aus diesem verkrümmten Körper austreiben. So fest hatte sich das Böse dort verbissen. Aber der Pater wusste sich zu helfen. Er sprach einen mächtigen Bann aus und verbannte das Wesen in den Winkelbusch, genau an die Grenze zwischen Bergmannsglück und Westerholt. Um den Kirchweg für die Gläubigen wieder sicher zu machen, errichtete man ein massives Kreuz an der Stelle, wo der grüne Weg begann. Hannes flüsterte, dass der gebannte Geist seitdem versucht, zu seinem alten Revier zurückzukehren. Aber ein Bann ist eine Grenze, die man nicht einfach überrennt. Der Bucklige darf sich dem Kreuz nur im Schneckentempo nähern, alle 100 Jahre. So sagte Hannes, rückt er einen einzigen Hahnschritt weiter vor zum alten Kirchweg, ein winziges Stückchen in einem Jahrhundert der Einsamkeit. Wenn du heute dort lang gehst, wo der Winkelbusch lag, dann spürst du vielleicht einen kalten Hauch im Nacken. Das ist er, der Bucklige, der seit Jahrhunderten darauf wartet, seine knochigen Finger wieder nach den Vorbeiziehenden auszustrecken. Aber solange das Kreuz von Sturbanus im Geist der Menschen steht, bleibt er im Gebüsch gefangen. Hannes mahnte immer, dass manche Sünden so schwer wiegen, dass selbst die Zeit sie nicht wegwischen kann. Sie rücken nur ganz langsam. Hahnenschritt für Hahnenschritt. Durch die Ewigkeit. Hannes schmunzelte bitter, als das Gespräch auf Schloss Horst kam. Reichtum ist oft auf Lügen gebaut. Hajo, und wer die Unwissenheit der Kleinen ausnutzt, der findet auch nach dem Tod keinen Sessel zum Ausruhen. Er erzählte mir vom Rentmeister des Schlossherrn, einem Mann, den sie in der ganzen Herrlichkeit Horst nur den schäven Papen nannten. Er war verwachsen, schief gebaut, als hätte seine eigene Seele seinen Körper verbogen. Er verwaltete die Einnahmen der Burg und war dem Schlossherrn ein allzu willfähriger Diener. Die freien Bauern der Umgebung lieferten damals Naturalien ab, damit der Herr sie im Krieg in seiner Wasserburg schützte, eigentlich ein fairer Handel, doch der schäve Pape hatte einen finsteren Plan. In den Jahren des Hungers und des Krieges legte er den Bauern ein Schriftstück vor, er versprach ihnen hoch und heilig, dass sie nach 10 Jahren komplett frei von allen Diensten und Abgaben wären, wenn sie jetzt unterschrieben. Die Bauern, die weder lesen noch schreiben konnten, freuten sich über das vermeintliche Geschenk. Sie setzten im guten Glauben ihre 3 Kreuze unter die Urkunde. Doch der hinterlistige Pape hatte das Kleingedruckte verschwiegen. Wer 10 Jahre lang nichts abführte, der verlor sein Eigentum am Hof. Er sank vom freien Bauern zum Pächter herab. Und das Haus Horst wurde der neue Eigentümer ihres Bodens. Als die Frist abgelaufen war, kam das dicke Ende. Der Rentmeister teilte ihnen lachend mit, dass ihre Höfe nun dem Schlossherrn gehörten und sie fortan Pacht zahlen müssten. Die Bauern tobten, die Frauen fluchten, dem Betrüger die Pest an den Hals. Aber was geschrieben stand, das blieb geschrieben. Doch der Fluch der Betrogenen hat eine lange Leitung, nachdem der schäve Pep einem qualvollen Tod gestorben war, fand er keine Ruhe im Grab. Hannes erzählte, dass die Bewohner von Horst ihn seitdem jede Nacht in der Geisterstunde sahen. Er verließ das Schloss nicht als Mensch, sondern als riesiger, schwarzer Hund. Mit glühenden Augen, einer lechzenden Zunge und struppigem Haar rannte er über die Höfe der geschädigten Bauern. Er war schweißtriefend und in eine dunkle Dunstwolke gehüllt, getrieben von einer unendlichen Unruhe, als müsste er jeden gestohlenen Meter Land jede Nacht aufs Neue ablaufen. Erst als die Leibeigenschaft aufgehoben wurde und die Bauern wieder freie Herren auf ihrem Grund waren, verschwand der schwarze Hund. Hannes meinte immer, dass man heute im Schatten von Schloss Horst immer noch vorsichtig sein sollte, wenn man Verträge unterschreibt. Manche Geister der Gier brauchen nur eine Unterschrift, um wieder lebendig zu werden. Wenn du heute am Junkerweg in Erle stehst, dann siehst du das alte Haus Leite, eine ehemalige Wasserburg, die schon da stand, als Sachsen und Franken sich noch die Köpfe einschlugen, Hannes. Erzählte mir oft von dem ersten Ritter der Leite. Der Kerl hatte sich völlig übernommen. Er hatte die Burg, die Mühle und die Wirtschaftsgebäude fertiggestellt. Aber als er die Handwerker bezahlt hatte, war sein Beutel so leer wie ein ausgekohlter Flöß. Er saß an seinem schweren Eichentisch, starrte ins Feuer und wusste nicht mehr weiter. Ein Ritter ohne Gold. Hajo, das ist im Revier wie ein Bergmann ohne Lampe. Ein gefundenes Fressen für den Spott der Nachbarn. Plötzlich passierte das Unmögliche. Aus dem Kamin rollte eine goldene Kugel, groß wie ein Menschenkopf. Und auf dieser Kugel stand, stolz und aufrecht, eine Frauengestalt in einem Kleid aus purem Goldstoff. Es war die Glücksfee. Sie reichte dem Ritter ein kleines Kästchen und sprach eine Warnung aus, die er sich besser hinter die Ohren geschrieben hätte. Darin liegen 3 goldene Kugeln für Reichtum, Ehre und Macht. Solange das Kästchen zu bleibt, gehört dir die Welt. Aber wehe dem, der den Deckel hebt. Sie nahm den Schlüssel mit, damit er gar nicht erst in Versuchung geriet und verschwand wie Nebel im Wind. Von diesem Tag an änderte sich alles. Der Reichtum floss dem Ritter nur so zu. Die Äbtissin von Essen ließ sich Geld bei ihm. Er wurde Drost und mächtiger Schutzwalter. Er war so stolz, dass er sich ein Wappen mit 3 goldenen Kugeln anfertigen ließ. Jahrhunderte hielten seine Nachkommen das Kästchen in Ehren. Bis ein junger Erbe kam, der meinte, er sei schlauer als das Schicksal. Hannes beschrieb mit trauriger Stimme, wie dieser junge Ritter das Kästchen mit Gewalt aufbrach. Darin lagen die Kugeln und ein Brief, der ihm befahl, jedes Jahr am Johannistag die Kugeln am tiefsten Mühlenkolk der Burg in die Luft zu werfen und mit der linken Hand aufzufangen. Fällt die Kugel ins Wasser, ist es mit dem Reichtum schlecht bestellt. Und so kam es beim ersten Mal, verfehlte er die Kugel des Reichtums. Platsch, weg war sie im Schlamm. Ein Jahr später fiel die Kugel der Ehre ins Wehr und schließlich versenkte er auch die Macht. Der Reichtum zerrann, das Ansehen schwand und am Ende war er ein armer Schlucker, der in die Ferne Flohhaus. Leite ging durch ein Dutzend Hände. Und vom goldenen Glanz blieb nur ein farbloses Wappenschild aus wurmigem Holz. Übrig Hannes mahnte immer, wer das Glück mit Gewalt erzwingen will, der steht am Ende mit leeren Händen im Regen. Die Gier frisst die Substanz. Hajo, das war damals so. Und das ist heute nicht anders. Hannes lehnte sich zurück und schaute in die Nacht. Hajo, das Emscherbruch war früher nicht nur ein Sumpf für Pferde, es war das Reich des Emscherneckes. Er erzählte von einem riesigen, tiefen See, der dort lag, lange bevor die Industrie das Land umkrempelte, uralte Bäume spiegelten sich im Wasser und mitten im See erhob sich eine Insel, die wie eine Domkuppel aus Farnwedeln geformt war. Darunter lag das Wasserschloss des Necks, alles darin war aus Wasser, sogar die Uhr, die nicht in Stunden, sondern in Jahrtausenden tickte. Der Emscher Neck war ein hässlicher Geselle mit Glotzaugen wie Kegelkugeln und einem Bart, der wie grüne Glockenseile herabhung. Er war einsam und mürrisch, ein wütender Geist, der nur eins wollte. Eine richtige Nixfrau. Auf dem See lebten kleine Elfchen auf riesigen Seeblättern, die den griesgrämigen Neck den lieben langen Tag verspotteten. Sie sangen Lieder über seinen hässlichen Mund, der groß genug für eine Postkutsche war. Doch der Neck achtete nicht auf das Gesindel. Er wartete an einer Brücke aus Schlingpflanzen auf sein Opfer. Er hatte eine prachtvolle Gondel bereitgestellt, geschmückt mit duftenden Rosen. Und eines Tages geschah es. Eine wunderschöne Jungfrau mit Haaren wie Sonnengold trat an das Ufer. Vom Rosenduft berauscht stieg sie in das Boot und der Neck schlug zu. Das Boot zog wie von Geisterhand unter die Brücke, kenterte und der Neck zog die Schöne hinab in sein nasses Reich. Jetzt bist du mein! Rief er verriet ihr, dass nur ein einziges Zauberwort sie befreien könnte, aber er würde es niemals aussprechen. Die Jahre vergingen. Und die strahlende Jungfrau wurde im dunklen Wasserschloss schwarz wie die Nacht und hart wie Stein. Sie war nun die Emscher-Nixe, gefangen in der Tiefe, vergessen vom Sonnenlicht. Doch Gelsenkirchen ist ein Ort, an dem die Rettung oft von dort kommt, wo man am härtesten arbeitet. Hannes erzählte mit einem Funkeln in den Augen, wie nach unendlich langer Zeit plötzlich ein Bohren und Pochen durch die Wände des Schlosses drang. Die Kumpel hatten sich in die Tiefe gegraben. Ein Bergmann öffnete die Kammer und sprach das eine Wort aus, das der Neck niemals sagen wollte. Das Wort, das im Revier alles bedeutet. Glück auf! In diesem Moment zerbrach der Zauber. Die Nixe erwachte, die Schwärze wich dem Licht und sie kehrte zurück an die Oberfläche. Hannes meinte immer, dass unser Bergmannsgruß mächtiger ist als jeder Teufelspakt, denn er öffnet Türen, die für andere ewig verschlossen bleiben. Hannes klopfte seine Pfeife aus und sah mich an. Hajo, wir beenden die Reise dort, wo ich selbst viele Schichten verfahren habe, auf Dalbusch in Rothausen. Die Zeche Dalbusch war ein Ort voller Leben, aber auch voller Geheimnisse. Die Männer unter Tage erzählten sich oft von einer Glocke, die man in der Stille der Strecke bimmeln hören konnte. Und manchmal, wenn man nur kurz wegschaute, sah man ein kleines Männchen, das zwischen den Stempeln umherhuschte, besonders im Sommer. Wenn oben die Sonne brannte, wurden die Bergleute unruhig. Es gab diesen harten Aberglauben. Auf dem kleinen Rasenstück direkt am Zecheneingang wurde das Gras mit der Sense gemäht. Und jedes Mal, wenn der Sensenmann oben seine Ernte hielt, so glaubten die Kumpel, hielt der Tod unten im Schacht seine eigene Ernte. Es war eine Zeit der Angst. Wenn das Bimmeln der Glocke durch die Gänge hallte, wussten die Männer, dass wieder ein Unglück drohte. Der Rhythmus der Sense oben war der Takt des Schicksals unten. Man versuchte alles, um das Männchen zu beschwichtigen, aber der Aberglaube saß tief in den Knochen. Bis eines Tages ein alter Steiger eine Idee hatte, die so einfach wie genial war.
Hört auf zu mähen!
Rief er, statt des Sensenmanns schafften sie eine Herde Schafe an. Die Tiere grasten nun friedlich am Zecheneingang, zupften das Gras Halm für Halm weg, ohne den harten Rhythmus der Sense. Und siehe da, hajo! Das Bimmeln wurde leiser. Das kleine Männchen wurde seltener gesehen und der Fluch schien gebrochen. Hannes lächelte. Es war der Sieg des Lebens über das düstere Omen. Die Schafe brachten eine Ruhe auf die Anlage, die bis in die tiefsten Sohlen zu spüren war. Er sagte immer, dass diese Geschichte uns eins lehrt. Manchmal muss man die alten, harten Wege verlassen, um dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen. Gelsenkirchen ist eine Stadt der Sagen, der Schatten und der Geister. Aber sie ist auch eine Stadt der klugen Köpfe, die wissen, wie man überlebt. Wir sind auf Kohle gebaut, aber unser Herz schlägt für das Licht. Wenn du das nächste Mal durch Rothausen fährst und an Dahlbusch denkst, dann lausch mal in den Wind. Vielleicht hörst du kein Bimmel mehr, sondern nur das friedliche Kauen der Schafe. Hannes klopfte seine Pfeife aus und sah mich an. Hajo, wir beenden die Reise dort, wo ich selbst viele Schichten verfahren habe. Auf Dahlbusch in Rothausen. Die Zeche Dahlbusch war ein Ort voller Leben, aber auch voller Geheimnisse. Die Männer unter Tage erzählten sich oft von einer Glocke, die man in der Stille der Strecke bimmeln hören konnte. Und manchmal, wenn man nur kurz wegschaute, sah man ein kleines Männchen, das zwischen den Stempeln umherhuschte, besonders im Sommer. Wenn oben die Sonne brannte, wurden die Bergleute unruhig. Es gab diesen harten Aberglauben. Auf dem kleinen Rasenstück direkt am Zecheneingang wurde das Gras mit der Sense gemäht. Und jedes Mal, wenn der Sensenmann oben seine Ernte hielt, so glaubten die Kumpel, hielt der Tod unten im Schacht seine eigene Ernte. Es war eine Zeit der Angst. Wenn das Bimmeln der Glocke durch die Gänge hallte, wussten die Männer, dass wieder ein Unglück drohte. Der Rhythmus der Sense oben war der Takt des Schicksals unten. Man versuchte alles, um das Männchen zu beschwichtigen, aber der Aberglaube saß tief in den Knochen. Bis eines Tages ein alter Steiger eine Idee hatte, die so einfach wie genial war.
Hört auf zu mähen!
Rief er statt des Sensenmanns, schafften sie eine Herde Schafe an. Die Tiere grasten friedlich am Zecheneingang, zupften das Gras. Halm für Halm weg, ohne den harten Rhythmus der Sense. Und siehe da, heio, das Bimmeln wurde leiser. Das kleine Männchen wurde seltener gesehen. Und der Fluch schien gebrochen. Hannes lächelte, es war der Sieg des Lebens über das düstere Omen. Die Schafe brachten eine Ruhe auf die Anlage, die bis in die tiefsten Sohlen zu spüren war. Er sagte immer, dass diese Geschichte uns eins lehrt. Manchmal muss man die alten, harten Wege verlassen, um dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen. Gelsenkirchen ist eine Stadt der Sagen, der Schatten und der Geister. Aber sie ist auch eine Stadt der klugen Köpfe, die wissen, wie man überlebt. Wir sind auf Kohle gebaut, aber unser Herz schlägt für das Licht. Wenn du das nächste Mal durch Rothausen fährst und an Dahlbusch denkst, dann lausch mal in den Wind. Vielleicht hörst du kein Bimmel mehr, sondern nur das friedliche Kauen der Schafe der Vergangenheit. Das ist das Ende meiner Geschichten.
Hallo!
Geh jetzt raus, fahr dein E-Bike und behalt das Grinsen im Gesicht. Glück auf! Der Vergangenheit, das ist das Ende meiner Geschichten.
Hallo!
Geh jetzt raus, fahr dein E-Bike und behalt das Grinsen im Gesicht. Glück auf!
Schicht im Schacht für heute. Wenn dir die Story gefallen hat, dann lass ein Abo da oder schau auf mein Profil nach, was ich so treibe. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Von gruselig bis heiter und tödlich mit Hajo Danke. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen.